das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ihnen einen guten Abend. Jeder Mensch ist frei zu glauben, was er will, wie er will und natürlich auch wo er will. Egal ob in einer Kirche oder einer Moschee. Soweit ist eigentlich alles klar. Probleme aber kann es trotzdem geben, denn weder eine christliche Kirche noch eine islamische Moschee sind komplett rechtsfreie Räume. Der Staat hat sich zwar bei uns grundsätzlich aus Religion und Gebetsräumen herauszuhalten, andererseits muss er aber natürlich sicherstellen, dass er davon weiß, wenn es dort unter dem Schutz der Religionsfreiheit gefährliche extremistische Umtriebe gibt. Das ist zwar auch längst allen klar, aber besonders von rechtspopulistischen Gruppierungen wie der AfD ist gerade in letzter Zeit die Debatte darüber mächtig angeheizt worden. Und das Wort von der Kontrolle der Moscheen hört man nun sogar von führenden Unionsmitgliedern. Christian Schwitzer.
Hier hat der Wahlkampf für das nächste Jahr schon begonnen. Die Union will sich ein konservativeres Profil verpassen. Volker Kauder mit scharfen Tönen zur Debatte um den Islam. Der Unionsfraktionschef warnt vor staatsfeindlichen Predigten in Moscheen. Wir leben in einem säkularen Staat, in dem die Religion nicht über dem Staat steht, sondern umgekehrt. Daran haben sich alle zu halten. Der Staat ist hier gefordert, er muss das kontrollieren. Wie genau das aussehen soll, sagt Kauder nicht. Die CSU legt trotzdem nach.
Wir haben leider auch eine Reihe von islamischen Vereinen und Moscheen in Deutschland, wo letztendlich hasserfüllte Predigten stattfinden, wo ein Glaubensverständnis gepredigt wird, das nicht im Einklang mit unserem demokratischen Rechtsstaat steht. Und das muss auf jeden Fall vom Verfassungsschutz überwacht werden.
Dass es Hassprediger in Deutschland gibt, ist nichts Neues. Und dass sie unter Beobachtung stehen, auch nicht. Das bestätigt heute sogar der Innenminister.
Es gibt auch eine Anzahl von Moscheen, die bereits jetzt von den Verfassungsschutzbehörden überwacht werden, ob dort Hasspredigten stattfinden oder nicht.
Da, wo es strafrechtlich relevant ist, werde ohnehin ermittelt. Die Grünen sind irritiert.
Das, was Volker Kauder hier gesagt hat, das grenzt meiner Ansicht nach in der Pauschalität schon fast an Islamophobie. Und so weit wollen wir da doch nicht gehen.
Fischt die Union da in populistischen Gewässern? Viele erinnert das an die Tonlage der AfD. Auch die Linke warnt davor.
Wir müssen gleichzeitig aufpassen, dass Salafisten, potenzielle Terroristen in unserem Land nicht zu suchen haben. Aber das haben die entsprechenden Gremien zu entscheiden und nicht ein Fraktionsvorsitzender, der offensichtlich hier Populismus bedienen will.
Wie auch immer Kauder es gemeint hat, das Echo auf sein Interview macht deutlich, wie schwierig es auch für die Union ist, sich von der AfD abzugrenzen und dabei, wie er selbst sagt, nicht mit den Populisten zu wetteifern.
Ja, und politische Debatten, die haben es ziemlich häufig so an sich, dass mehr über die geredet wird, um die es geht, statt mit ihnen. Und das ist bei der Diskussion um den Islam in Deutschland vielleicht sogar noch mehr der Fall, als das sonst so ist. Vorurteile lassen sich da nämlich besonders leicht schüren, wenn man die gar nicht mehr hört, um die es eigentlich geht. Und das sind immerhin rund 4 Millionen muslimische Mitbürger. Demian von Osten hat sich mal bei solchen in Köln umgehört.
Frühlingsfest heute in der Kölner Fatih-Moschee. Offen, gastfreundlich, wohltätig. Die muslimische Gemeinde zeigt sich von ihrer besten Seite. Doch einige Gläubige fühlen sich unwohl, wenn sie in diesen Tagen über deutsche Straßen laufen. Wenn sie auffallen durch Hautfarbe, Bart oder Kopftuch.
Ich merke die Blicke der Leute, die Blicke der Personen und auch ein leichtes Misstrauen der Deutschen oder Nicht-Muslimen gegenüber uns.
Ein Misstrauen, das sie der derzeitigen Debatte um den Islam in Deutschland zuschreiben. In den Medien fühlen sie sich falsch dargestellt. Es komme ihnen so vor, als würden die Fehler nur beim Islam gesucht, sagt Yusuf Kiziltasch, der Pressesprecher der Moschee. Unverständnis deshalb für den Vorschlag, Moscheen zu kontrollieren.
Genauso wäre das paradox, wenn ich eine Forderung stellen würde oder eine Meinung äußern würde. Ab jetzt muss jede Kirche videoüberwacht werden.
Freitagsgebet. Dass der Islam zu Deutschland passt, für viele Menschen hier keine Frage. Sie leben schon lange in Deutschland oder sind hier geboren. Trotzdem fühlen sich einige nicht verstanden, wenn westliche Sitten und religiöse Überzeugungen aufeinanderprallen. Wie bei Halil Ibrahim. Als er sich um eine Arbeit bemühte, wollte er einer Vorgesetzten nicht die Hand schütteln und bekam deshalb den Job nicht.
In unserem Glauben dürfen wir nicht einer Frau die Hand geben, weil die Frau sehr kostbar ist in unserer Religion. Ja, und dementsprechend hat der Chef das falsch wahrgenommen. Er hat gesagt, dass ich gar nicht anfangen brauche zu arbeiten, weil das wäre respektlos, dass wir sind in Deutschland.
Halil Ibrahim fand das auch respektlos, aber vom Chef. Unverständnis auf beiden Seiten. Braucht es mehr Dialog? Bei einem sind sich die Muslime hier sicher. Mehr Kontrolle von Moscheen wird das Problem jedenfalls nicht lösen.
Nachdem die ersten Warnstreiks diese Woche angelaufen waren, da hatte man zunächst nicht unbedingt das Gefühl, dass der Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes rasch zu einer Lösung kommt. Das gelingt aber in diesen Minuten überraschenderweise ganz offenbar doch. Thomas Bittner in Potsdam, auf was hat man sich denn geeinigt?
Also es gibt ein Ergebnis, 2,4% in diesem Jahr für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Das gilt ab März. Und im nächsten Jahr 2017 kommen dann ab Februar noch einmal 2,35% dazu. Ein Volumen von etwa 5%, also deutlich über dem, was die Arbeitgeber noch in den letzten Runden angeboten haben. Da haben sich die Gewerkschaften dann doch eher durchgesetzt. Aber das Ganze wird dann wohl erkauft werden müssen mit Zugeständnissen auf der anderen Seite. Lange diskutiert wurde ja die Altersvorsorge, sozusagen eine zusätzliche Betriebsrente, vor allem für Kommunalbedienstete. Und da gibt es einen Einstieg in einen Zusatzbeitrag, 0,4% mehr in den nächsten 3 Jahren. Und das ist natürlich eine emotionale Debatte. Verdi-Chef Bzirske ist gerade dabei, vor seiner großen Tarifkommission diesen Abschluss zu verteidigen. Aber alles, was wir hören, das Gesamtpaket wird sicherlich nicht in Frage gestellt. Aber die Entscheidung und der Gesprächsbedarf ist groß. Die Entscheidung ist also noch offen. Wir warten darauf. Wenn der Kompromiss durchkommt, ist eins klar, es gibt keine Streiks in den nächsten Wochen und Monaten.
So, und es scheint ja doch irgendwie so, dass da alles unter Dach und Fach zu geraten scheint. Thomas Bittner in Potsdam, haben Sie herzlichen Dank. Nach Schließung der Balkanroute für Flüchtlinge gerät jetzt die Alternativstrecke von Libyen nach Italien in den Fokus. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Judith Rakers.
Deutschland und Österreich haben Italien aufgerufen, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um den Flüchtlingszuzug über das Mittelmeer einzudämmen. Rom müsse nun mit der libyschen Regierung sprechen, sagte Bundesinnenminister de Maizière nach einem Treffen mit seinem österreichischen Amtskollegen Sobotka. Österreich baut an der Grenze zu Italien zurzeit Vorrichtungen für einen Grenzzaun. Die EU-Kommission nannte eine mögliche Schließung des Brennerpasses heute eine politische Katastrophe. Im Rahmen einer verstärkten NATO-Präsenz in Osteuropa prüft die Bundesregierung auch ein größeres Engagement in Litauen. Dabei müssten auf jeden Fall die Vorgaben der NATO-Russland-Grundakte von 1987 beachtet werden, sagte Bundeskanzlerin Merkel nach einem Treffen mit dem lettischen Ministerpräsidenten Kuczynskis. Im Gespräch ist eine rotierende, multinationale NATO-Einheit mit bis zu 1000 Soldaten, davon rund 100 aus Deutschland. Die nordsyrische Stadt Aleppo ist offenbar erneut Ziel eines Raketenangriffs geworden. Nach Angaben von Staatsmedien sollen beim Beschuss einer Moschee durch Rebellen mindestens 15 Menschen getötet worden sein. Bereits in der Nacht zu Donnerstag war bei einem Angriff ein Krankenhaus in Aleppo zerstört worden. Dabei starben mindestens 50 Menschen. Der SC Freiburg kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück. Die Breisgauer gewannen mit 2:1 in Paderborn und können nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze der zweiten Liga verdrängt werden. Die Tore für das Team von Trainer Streich erzielten Franz und Petersen.
So, wir bleiben bei der Bundesliga. Derbys im Fußball, das weiß jeder, der sich für interessiert. Die haben natürlich immer ihren besonderen Reiz, allerdings auch eine besondere Brisanz. Zum Beispiel, wenn die hessischen Traditionsvereine Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 aufeinandertreffen. Im Hinspiel in Frankfurt verbrannten Anfang Dezember Eintracht-Fans Schals und Fahnen des Aufsteigers. Knallkörper wurden auf das Feld geworfen und nach dem Spiel drangen dann vermummte Anhänger in den Innenraum. Und vor dem morgigen Rückspiel wollte nun die Darmstädter Stadtverwaltung die Innenstadt zur No-Go-Area für Eintracht-Frankfurt-Fans machen. Und das hat ein Gericht quasi untersagt. Doch die Stadt schert sich nicht darum. Und nun ist die Stimmung natürlich vor dem Hessen-Derby erst so richtig aufgeheizt. Andreas Klarisse.
Sportlich könnte es morgen zwischen Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt erneut heftig zur Sache gehen. Aber die wirklich unsportlichen Auseinandersetzungen fanden im Hinspiel nicht auf dem Rasen, sondern am Rande statt. Der DFB erteilte ein Stadionverbot für alle Eintracht-Fans für das morgige Rückspiel. Aus Angst vor gewaltbereiten Fans erklärten die Darmstädter Behörden am Dienstag sogar die ganze Innenstadt zur Sperrzone.
Wir wollen eigentlich ein friedliches Fußballspiel. Das sollte im Vordergrund stehen, dass man Spaß hat am Fußball hat und nicht an der Randale.
Die Stadt erreichte genau das Gegenteil. In der Nacht zum Mittwoch kam es zu einer Massenschlägerei zwischen sogenannten Fans aus dem Frankfurter und dem Darmstädter Lager. Es folgten 6 Klagen gegen die Maßnahmen der Behörden. Das Verwaltungsgericht hob das Innenstadtverbot als rechtswidrig wieder auf.
Ich finde es ganz toll, dass es aufgehoben wurde, weil das eine Frechheit, dass eine ganze Fußballmannschaft und ihre Fans, die in der Masse gar nichts tun, dass die vorverurteilt werden.
Dann kann ich ja am Samstag nach Darmstadt gehen.
Zu früh gefreut. Heute erlaubt der Darmstädter Bürgermeister nur den 6 Klägern das Betreten der südhessischen Innenstadt. Alle anderen bleiben morgen ausgeschlossen.
Wir haben deutlich beschlossen, dass wir weiter an unserer Strategie festhalten werden, konsequent gegen gewaltbereite Fans vorzugehen, aber nur gegen gewaltbereite Fans.
Am Darmstädter Verwaltungsgericht sorgt die Haltung der Stadt für Kopfschütteln.
Es ist natürlich schon so, dass man den Eindruck hat, dass der Respekt vor Entscheidungen einer unabhängigen Justiz in diesem Falle nicht sonderlich ernst genommen wird.
Keiner weiß, was morgen passieren wird. Freundliches Abklatschen wie hier oder brutale Schlägereien. Einige Geschäftsinhaber gehen auf Nummer sicher.
Ja, mal sehen, was das morgen so wird. Aber wir haben noch den Blick aufs Wetter. Claudia, sag uns doch was Schönes übers Wochenende.
Ja, Thomas, der morgige Tag wird gar nicht mal so schlecht. Es wird vor allem nach Osten und Südosten hin viel Sonne geben. Am Sonntag dann, vor allem in der Nacht zu Sonntag, richtig kräftiger Regen in Baden-Württemberg. Also es ist wieder mal alles dabei, auch an diesem Wochenende. Deswegen gucken wir erstmal auf die schöneren Seiten, nämlich auf die Sonne. Da wird es morgen im Osten und Südosten 10 bis 14 Stunden geben. Dann weiter nach Westen, meist 6 bis 10 Stunden. Und so von der Ostsee über Hamburg runter bis nach Nordrhein-Westfalen und bis ins nördliche Rheinland-Pfalz, da ist es ziemlich trüb, da liegt nämlich eine Front drüber. Und der Maifeiertag, also der 1. Mai und damit der Sonntag, bringt vor allem nach Westen hin 2 bis 6 Stunden Sonne. Und der Osten bekommt dann richtig viel Sonne mit 10 bis 14 Stunden ab. Also an jedem Tag hat irgendwer anders zumindest die Chance auf längere sonnige Abschnitte. Jetzt in der Nacht haben wir es mit dichten Wolken und der Front bereits im Nordwesten zu tun. Die bringt auch Regen nach Südosten. Es ist lange trocken und vor allen Dingen oft sogar sternklar. Temperaturen gehen zurück auf Werte zwischen 7 und 1 Grad in höheren Lagen, wie zum Beispiel im Bayerischen Wald, -3 Grad. Morgen Vormittag nach Südosten hin viel Sonne, im Nordwesten noch dichte Wolkenfelder. Da regnet es auch gelegentlich und die Front kommt am Nachmittag noch ein bisschen weiter nach Südosten voran. Davor vorlaufend einzelne Schauer und Gewitter und auch hinter der Front ein paar Schauer und Gewitter möglich. Vor allem in Bayern bleibt es lange Zeit sonnig und freundlich. Die Temperaturen dann in diesem Dauergrau, wo es regnet, 7-8 Grad, sonst hinter der Front 10 bis 12 Grad und vor der Front nach Süden hin 18 bis 20 Grad. Das gilt auch für Sachsen und den Südosten Brandenburgs. Der Wind dazu dreht, kommt vor der Front aus Südost, dreht dann dahinter auf westliche Richtungen. Und die nächsten Tage wechselhaft in der Nacht zu Sonntag zum Teil heftiger Regen, vor allem hier im Südwesten in Baden-Württemberg. Sonst nach Norden hin häufiger Sonnenschein, 15 bis 19 Grad, im Süden meist grau, deswegen 14 Grad. Und am Montag wird es dann schon wieder deutlich freundlicher. Vor allem im Norden und Westen scheint die Sonne häufiger. Die Temperaturen steigen langsam an und wahrscheinlich wird es dann Mitte Mai sogar richtig warm bei uns.
Das hört ja super sich an. Außerdem, ich nehme jetzt erstmal den Montag. Claudia, herzlichen Dank. Das war's von uns, meine Damen und Herren. Im Anschluss sehen Sie einen Tatort mit den Kommissaren aus Konstanz. Und gegen 1 Uhr meldet sich Susanne Stichler mit dem Nachtmagazin. Wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch die Nacht.